Harald Asel ist bei mir, Kulturredakteur. Macht, Raum, Gewalt, mit diesen drei Worten ist eine Ausstellung überschrieben, die heute Abend in der Berliner Akademie der Künste am Pariser Platz eröffnet wird. Es geht, wie der Untertitel schon sagt, um Planen und Bauen im Nationalsozialismus. Harald Asel hat die Ausstellung vorab schon mal gesehen. Harald, bei Nazi-Bauten, da denken wir ja an Monumentales, also geradezu Überwältigungsarchitektur. Dazu gehört zum Beispiel auch der Flughafen Tempelhof. Was zeigt die Ausstellung?
Ja, sie zeigt wesentlich mehr, denn prägend für die Zeit des Nationalsozialismus sind ja nicht so sehr diese pseudoklassizistischen Gebäude von Staat oder Partei rund um den Fährberliner Platz, das Olympiagelände oder die Pläne für die Nord-Süd-Achse. Diese Orte kennen wir. Aber welche Rolle spielte in den ersten Jahren in einer Zustimmungsdiktatur Kleinhaussiedlungen wie die Walz Siedlung Krumme Lanke, die war übrigens für SS-Angehörige reserviert. In Spandau entstand eine Arbeiterstadt für den Bau der großen Halle, die gegenüber vom Reichstag geplant war. Das sind jetzt nur ein paar Berliner Beispiele. Oder aber, wie haben sich die Raum- und Infrastrukturplaner während des Krieges in den besetzten Gebieten in Osteuropa beteiligt an der Vertreibung und der Vernichtung der Bevölkerung? Und es gibt da auch interessante Kontinuitäten zu Infrastrukturplanungen der Nachkriegszeit, auf die in dieser Ausstellung verwiesen wird. Und schließlich auch die Idee einer autogerechten Stadt, die findet sich schon, nämlich für manche Akteure waren die Bomben auf deutsche Städte Teil ihres Abrissplans.
Es werden auch die Ergebnisse einer unabhängigen Historikerkommission vorgestellt, 2017 vom Bundesbauministerium berufen. Welche neuen Erkenntnisse gibt es da?
Planen und Bauen sei kein Nebenaspekt im Nationalsozialismus. Das hat heute Wolfram Püter betont, der Vorsitzende dieser Historikerkommission. Nämlich darin schlage sich der verbrecherische Charakter des Regimes nieder. Dazu gehöre, dass der Raum totalitär erschlossen wird, dass etwa in den besetzten Gebieten eine Lizenz zur ethnischen Säuberung abgeleitet wurde, dass also Wohnungsbau und Konzentrationslager, Autobahnen und Produktionsstätten einer gemeinsamen Linie folgten. Daher auch das große Gewicht in dieser Ausstellung, was die Unterdrückungs- und Vernichtungsbauten angeht. Aber, und das ist die zweite Erkenntnis der Historikerkommission, es braucht dazu keine zentrale Lenkung. Denn auch wenn das Bauministerium mit der wissenschaftlichen Erforschung die eigene Vorgeschichte aufarbeiten will, wie ja jetzt viele andere Institutionen und Unternehmen, es gab in der Nazizeit gar kein Bauministerium. Viele Entscheidungen, auch unbürokratischer Art, liefen über persönliche Netzwerke und konkurrierende Einrichtungen, die jeweilige Nähe zur Macht suchten. Albert Speer etwa saß als Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt im Vorgängerbau der jetzigen Akademie in unmittelbarer Nähe zu Hitler. Die Ausstellung konzentriert sich aber eben gerade nicht auf diesen prominenten Vertreter des Bauens, sondern folgt einer Fülle von Karrieren und daher stehen auch nicht ästhetische Fragen im Mittelpunkt. Immerhin wechselten nicht wenige Architekten nach 1945 einfach ihren Stil.
Wir reden weiter über Nazi-Architektur. Wie zeigt man denn nun in der Akademie der Künste Gebautes und Geplantes? Das ist ja nie einfach.
Das stimmt. Und auf den ersten Blick scheint es eine Ausstellung für Fachleute zu sein. Also wir finden Pläne und Fotos auf Bauleisten angetackert. Der Blick ist wie in einem Bauzeichnerbüro oder auf einer Baustelle. Aber das ist ja eigentlich Programm. Vieles kann über das Stadium der Planung damals nicht hinaus und erzählt dennoch von den organisatorischen Strukturen und von der Ideologie. Da gibt es also zeitgenössische Filmausschnitte, damit wir uns mal vorstellen können, was gebaut oder nicht gebaut wurde. Großformatige heutige Fotos zeigen aus der Vogelperspektive den Zustand der Lager. Und in kleinen Inseln werden Parallelbeispiele zu den Bauprojekten gezeigt aus der Sowjetunion, dem faschistischen Italien und dem demokratischen USA. Also es gibt internationalen Baudiskurs und es gibt totalitäre Raumaneignung. Es ist ein reichhaltiges Film- und Diskussionsbegleitprogramm dabei, das uns das Ganze nochmal sinnlich erfahrbar macht in dieser Ausstellung.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.